Buongiorno, ciao, da bin ich wieder mit einer neuen Episode zum Thema Nano Nanet Chianti Classico. Ich freue mich, dass auch du wieder dabei bist, wenn es heißt Auf ein Glas Wein mit Nina in Chianti. Ich bin Nina und ich liebe Chianti Classico und ich will auch dich wieder mitnehmen in meine Chianti Classico Welt. Heute bin ich wieder mal zu Besuch auf dem Weingut Fattoria di Rignana in Panzano in Chianti. Ich besuche regelmäßig Cosimo, den Inhaber auf Rignana. Cosimo und ich unterhalten uns dann natürlich über die aktuellen Weine, probieren diese auch gemeinsam, aber auch über alles andere, was sich so auf Rignana halt während des Jahres ergibt. Und im letzten Jahr, also 2023, waren das recht große Veränderungen, zumindest was den Keller betrifft. Cosimo hat einen Teil seines Kellers umgestaltet, den Reifekeller komplett renoviert und sich neue Technik an Bord geholt. Und so dachte ich, das soll uns doch Cosimo am besten selbst erzählen. Außerdem will ich noch mehr über den Jahrgang 2023 erfahren und zusätzlich habe ich bemerkt, dass sich Cosimo offensichtlich nicht von seinen Bauarbeiten trennen kann. Denn wenn man im Moment auf Rignana zuführt, kann man schon die nächste Baustelle sehen. Buongiorno Cosimo.
Buonasera Nina.
Oh, buonasera. Da mache ich wieder typisch, nicht Italienerin, sagen wir so.
Nach 1 Uhr ist immer buonasera.
Immer nach 1 Uhr? Ich dachte nach 3 Uhr.
Nach 1 Uhr.
Okay, da haben wir wieder was gelernt, siehst du. Man lernt ja immer was. Schön, dass du dir Zeit nimmst für meine Hörerinnen dieses Podcasts. Das ist ja bereits zum zweiten Mal, dass wir uns treffen und eine Episode gemeinsam aufzeichnen. Denn wir haben ja bereits vor 2 Jahren in meiner Episode Nummer 5 über das Weingut, über dein Weingut, die Fattoria di Rignana hier in Panzano in Chianti gesprochen. Und für alle, die diese Episode noch nicht gehört haben, werde ich diese in den Shownotes verlinken. Wir sitzen hier in deiner Vendita Diretta, also dort, wo man hinkommen kann und deine Weine zuerst probieren kann und dann auch kaufen kann, denn Vendita Diretta heißt ja Direktverkauf. Und hier ist aber der Knotenpunkt, wo man sozusagen all das ganze Sortiment von Rignana kennenlernen kann, probieren kann, wo einem die Weine auch erklärt werden. Und das Rignana-Sortiment, wenn ich mich hier umsehe, ist ja schon ganz schön ein großes, kann man sagen. Gibt auch viele schöne große Flaschen, speziell von der Reserva, die man hier kaufen kann. Also es ist sehr einladend und ich empfehle es jeden, einfach hier mal vorbeizuschauen. Aber bevor wir beide jetzt so loslegen mit den Fragen, die ich an dich heute habe, haben wir natürlich an unserer Seite ein Glas Wein stehen, denn ganz dem Titel meines Podcasts folgend, Auf ein Glas Wein mit Nina in Chianti, steht eben dieses Glas Wein bei uns. Und was haben wir denn da im Glas?
Also, herzlichen Dank erstens für die Einladung und freue mich auf deinen Besuch. Ich freue mich, dich immer wiederzusehen.
Ja, das ist schön. Du bist.
La felicità.
Oh, grazie.
Und hier haben wir ein Weißwein aus 100%iger Sangiovese-Traube.
Oh, das klingt interessant, das klingt spannend, aber... Das schauen wir uns später vielleicht nochmal ganz genau an. Was ist das für ein Jahrgang?
2023.
Okay, gut. Na, das ist ja, passt ja gut, weil ich habe so viele Fragen an dich, also so viele. Warum ich mich entschieden habe, mich mit dir heute zu treffen, mit dir dieses Gespräch zu führen, ist, es hat sich einiges getan im letzten Jahr auf Rignana. Immer wenn ich dich besucht habe, waren hier Baustelle, Traktoren, Bauarbeiter. Und dann hast du mir gesagt, ja, ich mache den Keller neu. Und dann sind wir in den Keller und da war kein Boden da und alles war raus. Und ich habe, okay. Okay, gut, was macht mein Cosimo hier? Also das heißt, ich habe mir gedacht, wir sprechen mal über deinen neuen Keller, weil da gibt es doch einige Veränderungen. Dann habe ich mir vorgestellt, vielleicht sprechen wir kurz über den Jahrgang 2023, also den letzten Jahrgang, der in den Keller sozusagen gefahren wurde. Und dann, du kamst sicher offensichtlich von Baustellen nicht drinnen, habe ich gesehen beim Herfahren jetzt, da ist schon wieder eine Baustelle. Und da bin ich natürlich neugierig, was das wieder wird. Aber lass uns gleich einmal mit dem Projekt Keller beginnen. Du hast ja den Keller komplett neu gestaltet, in meinen Augen. Du hast, soweit ich verstanden habe, deinen Fermentationskeller erweitert und hast den Reifekeller, also jenen Keller, wo die Barrique- und Tourneau-Fässer lagern und wo die Weine ruhen dürfen, sage ich mal, komplett neu gestaltet. Was hat dich dazu bewegt, das alles zu machen?
Ich wollte besser arbeiten. Die toskanischen Keller sind sehr schön. Also die Gebäude sind wunderschön, die haben sehr viel Charme, die sind alt, die haben viel viel Staub und viel Schimmel. Ich wollte einfach besser arbeiten, weil alle die Treppen, den Boden muss ich neu machen. Ich wollte ein bisschen mehr sauber und
effizienter. Effizienter und leichter.
Effizienter. Ja. Und natürlich leichter, weil jetzt kann man, wenn das alles auf einer eigenen Ebene ist, kann man viel besser die Sache transportieren, bewegen und kann man die Schläuche besser ziehen, wenn man den Wein irgendwie pumpt, die Fässer rollen besser, wenn keine Treppen sind und wenn das alles auf einer Ebene ist.
Also ist es modernisiert?
Ja, modernisieren, also von außen ist das gleich, aber von innen musste ich besser arbeiten. Und ich wollte auch, es ist schön am Abend, wenn du fertig mit deiner Arbeit bist, schön mit dem warmen Wasser das ganze Boden sauber zu machen.
Ja.
Und das ist ein schönes Gefühl, weil das bedeutet, dass du die Arbeit gut gemacht hast.
Das ist,
wenn das ein bisschen so, wenn da fehlt einem Fliesen, da rechts ist die Treppe kaputt oder so etwas, hast du immer das Gefühl, dass irgendetwas nicht gestimmt hat.
Also es macht dich glücklich. Das zufrieden oder zufrieden?
Ja. Ja. Ich habe als Jung, als ich ganz, ganz jung war, habe ich für 3 Monate in Südafrika gearbeitet.
Ah.
Und da sind die Keller natürlich ganz neu, prompt neu und sehr effizient. Und das war für mich immer, ich war immer neidisch auf solche Sachen, weil ich gesagt habe, kann ich einmal richtig schön arbeiten, schnell, und dass die Arbeiten sind auch viel schneller und mit Licht, das ist auch eine Sache.
Ja.
Wenn man arbeitet, wenn man in den Keller geht, zum Wein zu kosten und so weiter, kann man ein schönes Licht, dann mit einem Dimmer ist schön, aber wenn du arbeitest, brauchst du Licht, Sauberkeit, Wasser, Abfluss. Strom.
Sauberkeit ist ja auch wichtig überhaupt im Keller, nicht? Also das ist ja ein wichtiges Thema der Vinifikation als solches, nicht?
Es ist ein Lebensmittel.
Ja.
Und wir mussten dann sauber arbeiten. Das ist sehr wichtig. Auch für die Leute, die mit mir arbeiten, die Jungs. Das ist viel besser, finde ich. Ist auch ein Ambiente di lavoro besser auf die anderen.
Man fühlt sich wohler.
Ja.
Ja,
und da habe ich dann entschieden, auch eine neue Kühlanlage, damit ich die Temperaturen besser steuern kann.
Okay.
Früher könnte ich nur kalt und irgendwie kalt zu diesem Fass geben, kalt zu den anderen. Jetzt habe ich ein System mit so einer Wärmepumpe, da kann ich die Temperatur bei der Fermentation, bei der ersten Fermentation, also die alkoholische
Fermentation,
und dann später die Wärme geben für die manolaktische.
Ach,
und
du kannst nicht nur kühlen jetzt, das ist der Unterschied, sondern du kannst auch wärmen.
Ja.
Das heißt, die malolaktische Gärung ist ja nach der alkoholischen Gärung, kommt die sogenannte zweite, oder man nennt es auch den BSA, biologischer Säureabbau. Das heißt, das macht man bei Rotweinen hauptsächlich.
Ja.
Und da sind wir ja hier zu Hause sozusagen. Und dadurch wird die Apfelsäure, die etwas aggressivere Apfelsäure, wird in Milchsäure umgewandelt und macht dann dieses runde, den runden Geschmack auch im Wein, oder das Weichere für den Rotwein.
Ja, und manchmal haben wir den nächsten Sommer gewartet, um die biologische Gärung zu machen, verstehst du? Weil es war nicht genug warm im Keller.
Also das heißt, die Bakterien, die das an, die müssen ranspringen.
Ja, die müssen mindestens 20, 21, 22 Grad warm sein.
Und das ist im Winter natürlich schwierig.
Im Winter ist schwierig, wenn du das im Edelstahl machst. Ich mache die biologische Gärung immer im Edelstahl.
Ja.
Ich finde es besser für den Wein, weil da hat er keine Probleme. Also da kann ich besser die Temperatur steuern und können keine anderen Pilze oder Bakterien zusammenarbeiten. Deswegen alles im Edelstahl und dann kommt das im Holz.
Also die die alkoholische Gärung ist ja mehr oder weniger unmittelbar nach der Ernte, kann man sagen, dauert so circa 2 bis 3 Wochen, je nach Jahrgang, je nach Philosophie des Winzers, sage ich jetzt mal. Und dann dauert es normalerweise bis Weihnachten, oder wann passiert da die malolaktische Gärung?
Ja, rechne, wenn bei normalen Zeiten, wenn du Anfang Oktober deine Weinlese machst, dann hast du diese 3 Wochen, sagen wir so, kommst du bis Ende Oktober, Anfang November. Mhm. Und Anfang November kommt die Kälte, machst du die Tür vom Keller auf, bumm, kommt die Kälte hinein und alle Weine, die im Edelstahl sind, bumm, die gehen nach unten.
Okay.
Dann wärmen, wenn du das ganze Raum wärmen willst, ist sehr viel aufwendig, kompliziert.
Ja, klar.
Und teuer.
Ja, klar. Und so wärmt man jetzt ein bisschen den Tank, sodass die Bakterien, die notwendigen Mikroorganismen, die da drinnen wohnen, anspringen, wach werden und die malolaktische Gärung durch.
Das ist, was ich immer mache. Wir nach der Pressung, also wir trennen den Saft von den Schalen nach der Gärung.
Ja. Sagen
wir so 2,5, 3 Wochen. Es kommt darauf an, wie der Jahrgang gewesen ist, ob die Schalen gesund waren oder nicht gesund, wie viel Zucker, also Alkohol. Das dauert ungefähr, das macht das Gärungsprozess länger. Mhm. Weil insgesamt das Gärungsprozess geht sehr schnell. Mhm. In einer Woche, 10 Tage ist alles finito. Mhm. Die Sache ist, wenn du schöne Trauben hast, kannst du etwas länger, damit du von der Schale ein bisschen mehr dann die Tannine, ein bisschen mehr Stoff kriegen kannst. Wenn die Trauben nicht so gesund ist, dann trennst du sie eher schneller.
Und kannst du das steuern jetzt, dass du sagst, ich will jetzt länger haben, dass der Fermentationsprozess, du hast gerade von den 7 bis 10 Tagen gesprochen, kannst du das auch steuern oder ist das ein rein natürlicher Prozess?
Es ist ein rein natürlicher Prozess, aber das kannst du auch steuern, das musst du auch steuern.
Okay.
Weil manchmal, wenn du sehr süße Weine hast, sagen wir so 2022, die Trauben waren sehr süß. Mhm. Das Gärungsprozess ist gestartet und ich wusste schon am Anfang, wie viel das Alkohol sein würde durch den Zuckergehalt von der Traube. Mhm. Die Weine sind alle auf 15 Alkohol gegangen.
Mhm.
Deswegen, wenn du keine Kühlanlage hast, hast du die Gefahr, dass die Trauben, also das Gärungsprozess fängt schnell und geht wie eine Flamme.
Mhm.
Also
weil sie viel Futter haben, die Hefebakterien.
Richtig.
Okay.
Aber wenn sie wie eine Flamme gehen,
geht
die Temperatur nach oben.
Ja, klar.
Die Temperatur kann bis 34 Grad gehen.
Wow.
Was passiert, wenn es zu warm ist?
Aroma gehen flöten.
Die Hefen sterben.
Und die Hefen sterben. Mhm.
Dann hast du einen halbsüßen
Ei. Nicht trocken ausgegorenen Wein.
Richtig.
Und das ist das, was wir in den 70er Jahren hatten, in Deutschland oft sage ich jetzt mal, aber was heute überhaupt nicht mehr en vogue ist.
Das ist nicht, weil das Zucker, was dann noch im Wein ist, hat immer das Problem, dass er kann wieder gären.
Ah.
Mhm. Weißt du, Keller sind schön, aber es kann immer wo ein Pilz sein, der ein bisschen eine Hefe hat.
Ja.
Einfach, und diese Hefe ist winzig klein, geht im Wein, ein bisschen Zucker und das Gärungsprozess startet wieder.
Und steckt eine an.
Ja. Und das ist nicht gut.
Das ist nicht gut.
Deswegen kühle ich den Tank auf 26 Grad.
Okay, um die 34 zu vermeiden, damit die Hefen gut weiterleben können.
Wunderbar. Und das Gärungsprozess kommt am Ende.
Okay, gut.
Musst du ab und zu natürlich ein bisschen Luft geben und pumpen, damit die Hefen richtige Temperatur haben, aber die brauchen auch Sauerstoff, weil die sind kleine Tierchen.
Ja, sozusagen.
Mhm. Und das bringt dann die Hefen am Ende die Arbeit zu machen.
Ja.
Da haben sie fleißig gearbeitet. Und wenn du ein gutes Produkt hast, sagst du, okay, ich lasse dir jetzt den Wein, den Most mit den Schalen zusammen und dann noch eine Woche, 10 Tage, es kommt drauf an. Und dann trennst du langsam den Saft von den Schalen, weil die Schalen sind leichter, gehen an der Oberfläche.
Ah ja, der Maischekuchen, der sogenannte Maischekuchen.
Bravo, so ist es.
Ja.
Und dann presst man den Maischekuchen.
Ja.
Und man hat den Press...
Presswein, aber der Press, ja.
Der Press...
Oh doch, Presswein, sagt man schon, ja.
Pressato.
Ja.
Und diesen Wein hat einen Vorteil, der hat viele, viele kleine von diese kleinen Tierchen, hat viele Hefen noch.
Aha.
Und deswegen, ich gebe immer ein bisschen von einem Presswein, sagen wir so in 10%, weil es ist auch ein gutes Produkt, sehr, sehr parfümiert.
Ah.
Du gibst das in Wein zu und da fängt die Malolaktische.
Aha, du lieferst sozusagen die Bakterien, die, also nochmal den Hefen, die Hefen noch einmal dem Wein, damit sie dann die malolaktische Gärung.
Und dann diese trübe Wein, das ist schon Wein.
Ja.
Kann sein, dass er einen Monat, 20 Tage noch gärt mit der malolaktischen. Und wenn es dann, wenn das fertig ist, Keller aufmachen, Kälte.
Ah, und das Ganze stoppen.
Dass die toten armen Hefen, die toten Hefen, kleine Stücke von dem Satz.
Absenken,
normal.
Und dann zieht man das ab.
Ja.
Mit Filtration oder whatever. Hast du das jetzt eigentlich nur in diesen neuen Teilen, diese Technik, oder ist das auch in deinem, wenn ich so sagen darf, alten Teil, wo du deine bestehenden Stahltanks
hast? Ja, auch in den alten. Jetzt habe ich das System, dass ich auch den alten, die Tanks, die ich früher hatte, die kann ich auch steuern und dann ist das alles geht viel besser.
Also effizienter, besser ist der neue Keller, technischer ist der neue Keller du hast mehr, wie soll ich sagen, bist mehr Herr über deine Fässer sozusagen.
Ja, auch die Leute, die mit mir arbeiten, weißt du, manche musst du auch am Wochenende arbeiten,
ja, natürlich.
Sonntag. Die
Hefen arbeiten auch am Sonntag.
wenn du im Keller bist, du brauchst immer, du musst anfangen zum Arbeiten und dann, wenn du fertig bist, dass du Sauerstoff diesem Wein gegeben hast, dass du den Wein gepumpt hast. Und manchmal musst du auch den Kuchen, wie heißt du?
Den Maischekuchen.
Den Maischekuchen muss immer ein bisschen nass sein.
Genau, wieder besprühen, damit das wieder durch.
Dann hast du 10, 12 Tanks, zu, sagen wir so, zu pflegen. Am Ende musst du alles schön waschen und aufräumen.
Sehr gut. Jetzt konntest du 2023 die erste Ernte in deinen neuen Keller einfahren. Wie war das für dich? War das ein schöner Moment, dass du sozusagen den neuen Keller, hast du dich drauf gefreut?
Ich war sehr glücklich mit meinem neuen Keller.
Ja.
Ich muss sagen, ich war ganz froh, dass dieses Jahr am Ende gelaufen war, weil es hat uns wirklich, wir Winzer, wir Bauern haben sehr viel gelitten.
War ein schwieriges Jahr.
Es war ein schwieriges Jahr, hat sehr viel geregnet. Ich glaube, in ganz Europa hat es viel geregnet.
Ich glaube auch, ja.
Und dann hatten wir auch ab und zu auch Hagel also manchmal, wenn du unter der Sonne arbeitest, bist du glücklich, dass du dein ganzes Produkt im Keller hast. Mhm. Also da war ich ganz happy.
Warst du im Herbst sozusagen glücklich.
Ja.
Nimm uns doch mal mit, du hast es schon ganz kurz angeschnitten, es hat viel geregnet, hast du gesagt.
Ja.
Du hast gesagt, es war auch Hagel. Also das sind ja nicht unbedingt die besten Voraussetzungen, sag ich jetzt mal. War das die ganze Zeit so? Hat das schon so im Frühling begonnen?
Im Sommer? Mit dem Hagel begonnen und dann hat es geregnet und wieder geregnet. Und weißt du, als biologischen Winzer musst du den falschen Mehltau, darfst du nur mit Kupfer behandeln.
Behandeln, ja. Unterdrücken eigentlich viel mehr, nicht?
Ja, das drückt quasi sehr, sehr hart.
Ja.
Also manchmal haben wir, muss ich sagen, also ich sollte das nicht sagen, aber wir Biobauern haben waren sehr öfter mit dem Traktor unterwegs,
mussten wir
spritzen.
Ja.
Und das war biologisch.
Ja.
Aber dieses Jahr ist anders.
Genau, wir hatten dafür andere Jahre auch wieder, wo ihr kaum fahren musstet.
Ja.
Das ist der Ausgleich sozusagen.
Aber wie gesagt, ich war ganz froh, dass alles im Keller war.
Dass alles im Keller war. Wie war dann eigentlich der Herbst? Weil es heißt ja immer, ja, natürlich ist der Witterungsverlauf im ganzen Jahr nicht unwichtig, aber die letzte Phase, der letzte Monat sozusagen vor der Ernte ist ja doch der entscheidende Monat für die Trauben, für die Traubenqualität. Wie warst du da zufrieden?
Da war ich schon zufrieden.
Warst du zufrieden?
Weil wir haben gelitten, bis die Traube, sagen wir so, blau geworden.
Also als es sich umfärbt, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Umfärbung, die Rötung kommt.
Weil da war der falsche, den Risiko, also die Gefahr von einem falschen Mehltau war immer immer da. Ja. Also jedes Regen konnte Fallschirmmentor ist ein Pilz. Und jedes Mal, als es regnet, diesen Pilz kann sich in der Luft wieder bewegen.
Ja.
Deswegen waren wir.
Feuchtigkeit fördert das Milieu, wo sich der Pilz wohlfühlt. Feuchtigkeit und Wärme, das ist sein Pilz. Also das ist für alle Pilze.
Ja, für alle Pilze, auch für Steinpilze. Das war auch ein sehr gutes Jahrgang für Steinpilze heuer.
Wunderbar. Das stimmt. In den letzten Jahren gab es wenig Steinpilze, weil die Sommer so trocken waren. Da gab es dann sehr, sehr wenig Pilze.
Ja.
Oder sie waren sehr, sehr teuer, je nachdem.
Und deswegen ein Teil, wie ich dir gesagt habe, haben wir auch maschinell geerntet.
Ja.
Also jetzt gibt's Maschinen. Ich fange nicht an über das Problem von der Handkraft, was wir in den Weinbergen benötigen, die Arbeiter zu finden im richtigen Moment, weil dann ist natürlich diese Tage sind sehr wichtig für alle.
Alle
brauchen Hilfe, alle brauchen Kraft im Feld und du hast abgemacht und da kommt der nicht, die Studenten haben ein Examen und so weiter. Da ist eine Maschine, jetzt gibt's sehr gute, professionelle und sehr schonend. Früher die Maschinen, die Traum gelesen haben, waren dann ziemlich hart auf der Pflanze. Jetzt arbeiten sie viel schonend.
Also okay.
Die ziehen wirklich die Trauben, die Kerne kommen. Die kommen sehr gut runter. Und
wie funktioniert das? Wird das gesaugt oder wird das?
Das wird geschlagen,
also gerüttelt.
Gerüttelt.
Ja.
Da fallen die Beeren in so ein Band unterhalb der so an der Pflanze. Und da
eine Art Wanne unter der
eine Art Wanne und da gibt es so eine Art so ein Lift, also wieder Tapis roulant.
Wie heißt das auf Deutsch? Oh Gott. Also es wird weiter befördert, ein Förderband. Ja, so.
Ein Förderband. Da kommt das in der Maschine hinein in einen großen Kanister, sagen wir so. Da kannst du auch die Temperatur gleich steuern.
Das Gute
von Vignana ist, dass die Weinberge 200 Meter vom Keller entfernt sind. Also die Maschine hat ausgeleert und nach 20 Minuten waren die Trauben schon im Fass.
Wow.
Und gekühlt.
Das heißt, gekühlt, wenig Sauerstoffkontakt.
Wenig Oxidierung.
Wenig Oxidierung, also gute Voraussetzungen. Ja. Und die Kühlung muss man heute vielleicht dazu erwähnen, kann man sich nicht immer vorstellen, dadurch, dass die Temperaturen in der Erntezeit deutlich wärmer sind als noch vor 15 Jahren, wahrscheinlich auch aufgrund des Klimawandels, muss man sagen, dass das oft zu warm ist für die Trauben und das ist gar nicht gut, wenn sie zu warm sind. Also deswegen schaut man, dass es schnell runterkühlt.
Im Moment, dass du eine Traube ein bisschen zerquetscht, da fängt das Gärungsprozess schon, weil die Hefen sind auf der Schale von der Trauben. Du zerquetscht die Traube, der Saft, Zucker kommt in Kontakt mit den Hefen und das Gärungsprozess startet. Das ist dann normal.
Und wenn du sagst, du hast mit der Maschine geerntet, hast du alles auf einmal geerntet oder bist du schon in Schritten so wie früher durchgegangen?
Natürlich in Schritten, aber manche Sachen, zum Beispiel in Cabernet und Canaiolo und manche Stelle von Sangiovese, habe ich das alles mit der Hand gelegt.
Okay, also
wo die Granzellezione gemacht wird oder wieder wo der Cabernet sehr empfindlich ist, die manche Stellen, wo die Trauben empfindlich sind, habe ich das mit der Hand gemacht. Aber das Gute von der Maschine, dass du das schneller dein Produkt im Keller hast.
Ja, ist ja auch ein Risiko, weil wir wissen ja, am nächsten Tag kann es regnen und das kann wieder sein, dass das nicht gut ist. Also bei Regen wird nicht geerntet oder wenn es heftig regnet, sagen wir so. Und der Regen kann aber dann schon wieder ausschlaggebend sein, nur 2-3 Tage drauf, dass das die Qualität nicht mehr die ist, die du vorher hattest. Und mit der Maschine bist du da deutlich schneller dran.
Musst du nur aufpassen, dass die Zeit zwischen die Maschine und den Keller, also wenn ich den Produkt zum Beispiel jetzt von Rignana nach Siena fahren würde mit dem Traktor, das ist ein Problem, weil da heizt sich diese ganze
auf.
Ich muss sagen, bei uns geht's sehr schnell. Wir geben gleich in der Maschine hinein ein bisschen Schwefel, was normal ist. Ganz normal, damit diese Fusion sind.
Damit
die Maschine natürlich schlägt ein bisschen.
Ja.
Ich sag nicht, dass Schnecken hineinfahren oder solche Sachen, die kommen natürlich raus. Aber kann sein, dass ein Stück Holz oder das und so weiter. Die Maschine arbeitet sehr gut und wir können das Produkt gleich kontrollieren und er geht gleich im Tank. Also ist viel, viel sauberer auch, muss ich sagen. Und
naja, letztendlich zählt die Qualität, nicht? Ja. Das ist das Entscheidende. Man hat ja immer gesagt, die händische Ernte ist einfach die qualitativste Ernte, weil auch viel Kontrolle dahinter steckt. Nur wenn man keine Arbeiter hat und wenn die Maschinen heute sicherlich durch Softwaretechnik etc. so klug geworden sind, dass sie auch dementsprechend aussortieren können, dann ist das ja eine, wie soll ich sagen, eine gute Sache schlichtweg.
Und die Maschine, wenn du schlechte Trauben hast, kann leichter schlagen, sodass die schlechten Beeren beim Stiel hängen bleiben und nur die guten runterkommen.
Ach!
Das ist fast besser, als wenn du den Jungs sagst, bitte schmeißt
die nicht gesunden Trauben.
Manchmal siehst du das nicht und geht das auch bei der Handmaschine.
Und das ist sehr entscheidend für die Weinqualität, dass die Beeren wirklich gesund in den Keller kommen. Also das so wenig wie möglich, weil ja da wiederum negative Bakterienfreunde drauf sitzen. Also die Freunde, die wir nicht so haben wollen, sagen wir mal so. Jetzt haben wir ja das Glas Weißwein bei uns an der Seite stehen. Wir haben noch gar nicht angestoßen. Das sollten wir jetzt mal machen. Jetzt schauen wir uns das einmal an, was wir da im Glas haben. Oh, das riecht ja fantastisch.
Das ist ein hundertprozentiger Sangiovese. Wir pflücken für den Weißwein.
Moment, stopp. Da jetzt muss ich dich unterbrechen. Wir haben Weißwein im Glas und es ist 100% Sangiovese. Wir haben doch gelernt, dass Sangiovese eine Rotweinrebsorte ist und jetzt haben wir einen Weißwein. Das ist ja die Besonderheit hier auf Rignana, dass du auch aus Rotweinrebsorten, oder sprich eigentlich aus Sangiovese, einen Weißwein machst, aber auch einen Rosato. Für alle, die das nicht wissen, sei das ganz kurz erklärt. Aber jetzt darfst du weiterreden.
Also du weißt das manchmal, Champagner kannst du du kannst Blonde de Blanc oder Blonde Noir machen. Du kannst das auch mit Pinot Noir machen.
Also Blauburgunder.
Blauburgunder. Also ursprünglich ist der Saft ziemlich hell bei den Trauben. Was Färbung gibt, ist die Schale.
Schale.
Also du musst immer vermeiden, um solche Weine zu machen, einen Schalenkontakt zu haben. Also je kürzer das Schalenkontakt ist, desto weniger Färbung hast. Deswegen, wie früher gesagt, wenn du etwas länger das Moss mit den Schalen lässt, dann kannst du einen dunkleren Wein kriegen. In diesem Fall wollte ich keine Färbung haben. Wir haben die Trauben ziemlich früh gelesen.
Drei Wochen vorher
als Chianti Classico.
Okay.
Weil wir wollten, dass das Alkoholgehalt niedriger bleibt. Wir wollten keinen Weißwein mit 14 machen.
Mhm.
Zweitens, die Säure bleibt ein bisschen lebendiger, wenn du das früher pflückst.
Ja.
Sagen wir, die Trauben sind ein bisschen grüner, sagen wir so.
Ja, nicht ganz so ausgereift, lassen wir so sagen, ja.
Und das Bouquet ist dann nicht mehr hat nicht Noten nach blaue,
Kirsch
und so weiter.
Also
hat mehr
Pflaumen.
Mehr weißen Frucht oder Blumen. Also das ist eine Sache, wenn die Trauben sehr...
Also ihr könnt ja leider das jetzt nicht sehen, aber ich würde den Wein als klar bis gelbgrün in der Farbe bezeichnen. Und er riecht fantastisch nach, du hast das gerade erwähnt, nach Wiesenblumen. Ich habe immer Birnen drinnen. Also für mich ist das ja fast Birnensaft. Aber auch natürlich Zitrone riecht durch.
Ja, Power Uncle Sambuco. Wie heißt
er? Holunder. Ja, das stimmt, ja.
Da bleibt
sehr schön.
Die Säure. Also dieser Wein hat keine biologische Gärung gemacht.
Also das, worüber wir gerade gesprochen haben, diese zweite Gärung macht dieser Wein nicht.
Ja, weil ich denke, bei solchen Weinen sind die Säure die Wirbelsäure vom Wein.
Richtig, da bin ich ganz dran.
Dadurch
sind sie aufrecht.
Wein ist sauer, ist ein saures Produkt und deswegen trinken wir Wein mit Essen, wenn das...
Also sauer würde ich ihn nicht bezeichnen, er hat eine schöne, elegante Säure.
Frisches Produkt.
Frisch, genau. Und das macht ihn lebendig und schön saftig und frisch und genau das, was man sich, ihr hört es da schon, vorstellt, wenn es heiß ist draußen und man braucht, will ein Glas Weißwein haben, dann ist das eine wunderbare Alternative zu anderen Weißweinrebs. Ich finde es sogar einen wunderschönen. Also für mich, ich liebe diesen Wein. Und man kann das zum Aperitif trinken, aber auch natürlich zu allen möglichen leichten Gerichten, zum Fisch natürlich auch. Es ist ein wunderbarer Sommerwein, aber ich weiß, dass er auch im Winter gut funktioniert. Also das hat nichts damit alleine zu tun.
Also, dann haben wir, als wir die Trauben gelesen haben, wir haben sie gleich entriebelt,
ja,
gepresst. Ein, ja, Teil war noch mit dem Stiel.
Ja.
Damit bei der Presse, wir haben eine gute Presse, eine Luftpresse und so.
Eine Hydraulikpresse.
Die Hydraulik, und das ist ein sehr großen Sack.
Genau, also, richtig.
Wird Wasser ein, entschuldige, wird Luft eingepumpt, damit leicht gedrückt wird.
Ganz sanft. Und so wenig wie möglich die Kerne dadurch zerstört werden und grüne Tannine nicht austreten können.
Und dann habe ich durch die neue Technik habe ich dann den Saft auf 12, 11, 10 Grad runtergebracht.
Okay.
Und das war eben ein Traubensaft. Durch diese Kälte sind dann viele von den Pigmente, die rote Pigmente, ja, von was noch wirklich, ja, war, runtergegangen. Dann habe ich den filtriert, damit ganz klar war. Und dann hat er angefangen zu gären. Ganz alleine, weil die Hefen waren schon in den Traubensaft, sagen wir so.
Wunderbar, wunderbar. Und du hast es, glaube ich, geschafft, den Alkoholgehalt, so kommt es mir jedenfalls vor, wenn ich ihn jetzt verkoste, recht niedrig zu halten.
Das war, weil ich früher gelesen habe.
Okay, und was haben wir jetzt für einen Alkoholgehalt?
12,5.
Wow, toll. Also wieder auch da die Frische quasi signalisiert und.
Das wird ein Trend, glaube ich, auch in den nächsten Jahren. Wir haben das Problem mit dem Klimawandel. Und ich denke, man wird früher hat man die Weinlese in Oktober, manchmal am 15. Oktober haben wir angefangen.
Heute fängt man manchmal um 15. September
an. Ja, das ist nicht mehr möglich.
Nein.
Das ist eine Sache, was leider... Ja. Also die Pflanze hat sich gut, muss ich sagen, das habe ich zum Beispiel dieses Jahr gemerkt, wenn auch das Winter nicht kalt ist, dann startet die Pflanze eher etwas früher.
Mhm.
Also das Prozess von den ersten Blättern bis zur Lese sind dann insgesamt die gleichen Monate wie es früher.
Ja.
Früher war der Winter kühler und dann hat die Pflanze sich geweckt nach dem Winter ein bisschen später.
Man sagt ja so roundabout 100 Tage nach der Blüte ist sozusagen der Reifezeitpunkt. Also das ist so eine Faustregel, sagt man.
Ja.
Natürlich ist es nicht immer exakt, aber man kann sich sehr gut danach richten. Und die Blüte ist normalerweise, also früher war das so Mitte Juni, würde ich sagen. Heute haben wir es Ende Mai, Anfang Juni oder manchmal noch früher.
Deswegen musst du da auch früher die Ernte.
Kommt die Ernte dementsprechend früher. Und warum haben wir die Blüte früher? Weil wir keinen Winter mehr haben.
Bravo.
Das war das, was ich dieses Jahr einen Besuch auf der Chianti Classico Collection, die im Februar in Florenz stattgefunden hat. Und das ist immer so das große Wiedersehen nach dem langen Winter. Und das war so das Einhellige von allen Produzenten. Non c'è l'inverno, also es gibt keinen Winter mehr. Oder es war kein Winter. Und deswegen haben wir auch da dann einen früheren Start.
Aber dann, wenn das früher blüht, reift früher. Also man muss nicht immer warten. Das ist eine Sache, wo ich mich jetzt ziemlich mit Paolo, mit unserem Enologe, angestrengt habe, weil er hat mir gesagt, schau mal, du musst warten, dass das Reifenprozess am Ende kommt. Sage ich immer, aber pass mal auf, manchmal möchten wir jetzt beim Wein die schöne Säure. Also eher etwas früher. Weniger Alkohol, eher etwas früher.
Mhm.
Man braucht keine Weine mehr mit 15 Alkohol. Keiner trinkt sie mehr. Deswegen ist es auch ein bisschen früher gestartet. Also man muss vielleicht auf die heißen Tagen aufpassen im Sommer. Man muss mit dem Laub, wir nehmen manchen Laub weg.
Den Laub entfernen, ja.
Und da muss man dafür sehr gut aufpassen.
Ja.
Aber dann auf einmal kein 1. Oktober, 15. September.
Ja,
man muss sich dann, ich meine, man geht auch Skilaufen.
Genau, richtig. Jetzt sehe ich, hast du uns aber auch einen Rosato mitgebracht. Ja. Das ist ja toll.
Das ist der...
Lass uns den doch auch verkosten.
Das ist der Bruder.
Der Bruder.
Der Bruder.
Von der Schwester. Weißen.
Da ist da bleibt der die Trauben ein bisschen, dann so 5-6 Stunden zusammen mit der Maisch.
Also auf der Schale. Also der Schalenkontakt circa 5-6 Stunden, whatever, ja. So in der Richtung, also den Schalenkontakt. Und dadurch hat er ein bisschen
wird nicht
Farbe.
So da wird nicht gefiltert, sondern wird alles, da wird so gewonnen, also wie der ist.
Und jetzt hat er dadurch eine, was ist das, Lachs bis Himbeer, würde ich sagen, oder? Lachsfarben mit einem zarten Himbeertouch in der Farbe.
Ja, viele sagen, jetzt ist die Mode, dass es Zwiebelschale aussieht.
Ah, stimmt, ja, Zwiebelschale kann man auch dazu sagen. Wobei, dann würde ich es noch ein bisschen bräuner sehen, aber ich sehe ihn schon etwas rosaner,
ja.
Aber deswegen würde ich sagen, er hat einen leichten Himbeertouch drinnen für mich. Riecht ja auch fantastisch. Aber gleich ganz anders, ganz anders.
Ja.
Da riecht man schon ein bisschen mehr, nicht nur die Himbeerfarbe, da sind mehr Himbeeren in der, von der Aromatik drinnen und es sind auch mehr, schon ein bisschen so frühreife Kirschen.
Er geht in Richtung von den Rotwein.
Von der Sancho, wie wir es kennen. Ach, irgendwas riecht aber auch noch total floral drinnen. Ich kann es jetzt gerade nicht benennen. Ein bisschen Maiglöckchen. Kennst du Maiglöckchen?
Ja, in der Toskana gibt es wenige Maiglöckchen.
Ja, das stimmt. Aber du kennst vielleicht den Duft. Ganz zart ist das drinnen. Aber auch wieder die Zitrone. Der hat eine wunderschöne Säure auch, eine schöne Frische. Aber man merkt, er hat etwas mehr Struktur. Er hat etwas mehr, er ist nicht so ganz leichtfüßig wie der Bianco, der ist sehr leichtfüßig, sehr fröhlich, der hüpft fast, sage ich jetzt mal, der steht schon fest am Boden.
Lustig ist, dass das zwei Sangiovese sind.
Ja, das ist nicht lustig, das ist sensationell.
Ja, das ist für mich ist immer, dass die Traube ganz, die ist eigenartig, Sangiovese. Du kannst zwei verschiedene Bouquet, zwei verschiedene Geschmack vom gleichen Trauben und dann kommst du zu einem Rotwein und da gibt es doch einen anderen
wieder ein anderer Ausdruck.
Hat viele Facetten.
Viele Gesichter. Sehr schön ist das. Sehr schön. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen? Weil du machst jetzt schon einige Jahre Rosato, aber auch mittlerweile einige Jahre den Bianco. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen? Was hat dich dazu gebracht, dass du gesagt hast, ich mache jetzt einen Rosato und jetzt mache ich auch noch einen Bianco?
Weil viele Leute fragen nach Weißwein. Viele Leute fragen nach Weißwein und ich glaube, Sangiovese kann man auch einen schönen Weißwein machen.
Ich bin davon überzeugt, ja.
Ja, jetzt habe ich eine Probe gemacht. Ich habe einen Barrique für Weißwein mit Weißwein gefüllt. Ich habe den nicht abgefüllt, wie diesen hier. Und wir schauen mal, wir kosten mal zusammen, wie sich der kleine Kind entwickelt.
Wenn du sagst, du hast ein Barrique für Weißwein, das heißt, da verwendest du anderes Holz, als du für Rotwein. Den Rotwein verwendest. Ja. Das ist der Unterschied dafür. Sonst die Größe und so weiter ist ja logischerweise gleich bei Barrique, immer 225 Liter.
Richtig.
Aber das Holz ist dann Unterschied. Schauen
wir mal, das ist ein Experiment.
Da werden wir weitersehen. Vielleicht treffen wir in ein paar Jahren auf das. Und du wolltest den Weißwein machen, weil der Weißwein Nachfrage ist.
Ja,
oder Rosato, war das auch so ein Thema für dich? Weil ist ja doch, du nimmst dir ja eine gewisse Produktionsmenge für Chianti Classico weg.
Ich nehme die Produktion, das ist auch gut für den Rotwein, weil ich nehme die Produktion, was normalerweise in den Täler ist von den Weinbergen. Weil so ein Weinberg ist ein Hang und unten kommt immer das gute Humus, das Wasser geht nach unten.
Mhm,
wer oben ist, leidet unter Trockenheit.
Ist karger.
Braver. Und wer unten ist, ist ein bisschen mehr.
Und jetzt muss man sagen, das Karge ist ja für den Wein oder für das, wenn wir guten Wein erzeugen wollen, das ist ja genau das Gute, weil dann die Rebstöcke sich gezwungen fühlen, weiter in die Tiefe zu gehen und dadurch mehr Ausdruck wiederum hervorbringen, während wenn sie weiter unten sind und oder einfach schlichtweg die optimalen Bedingungen haben, wozu anstrengen, wozu tief runterwurzeln, ist doch eh alles da.
Du hast große Produktion, auch die Traube sind größer. Deswegen nehme ich das 3 Wochen vorher weg, damit was übrig bleibt, dann besser reift.
Okay, also das heißt, du schneidest einen Teil ab, sage ich jetzt einmal,
mit der Hand,
um ein paar gute, oder wo du sagst, das sind die idealen Trauben, die lassen wir noch, die kommen dann für Chianti Classico oder für die Reserva, whatever. Und aber du nimmst das eben weg, reduzierst sozusagen den Stockertrag.
Ja, richtig.
Ab dem Zeitpunkt eben, und dieses Traubenmaterial verwendest du für den Bianco beziehungsweise für den Rosato. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch sehr viel Sinn macht bei Junganlagen, also bei Weingärten, die neu ausgepflanzt wurden.
Bei Junganlagen und auch, wo viel Produktion ist. Weil dann sind die Trauben auch frischer. Manchmal, jetzt wird auch anders gelesen. Manchmal muss die Traube nicht weniger produzieren, um gute Qualität zu machen.
Ja, es hat sich verändert.
Muss ich dann ausgehen. Traube.
Aber wenn du das ansprichst, du sagst, dort, also ist es nur örtlich oder wo nur diese Bedingungen sind, oder ist es auch von Rebstock zu Rebstock, sprich von Klon zu Klon unterschiedlich, wie der Ertrag ist?
Auch von Klon zu Klon, aber jetzt bei den letzten Weinbergen, die wir haben, den Klon sind alle die gleichen und der Fuß ist auch das gleiche.
Also die Unterlachsrebe.
Die Unterlachsrebe ist die gleiche.
Okay, in deiner neuen Anlage.
Aber wie gesagt, unten am Weinberg, wenn es regnet, die gute Erde, ein bisschen geht das nach unten und das Wasser ist mehr Feuchtigkeit, auch im, sagen wir so, Ende von dem Sommer gibt's ein bisschen mehr Feuchtigkeit.
Und das hilft ihnen natürlich, gerade in der letzten Phase.
Ja.
Sind die beiden Weine eigentlich für dich wichtig geworden, im Sinne von, wenn du auf dein Sortiment schaust, wir haben ja doch einen Bianco, einen Rosato, wir haben einen Chianti Classico, wir haben eine Chianti Classico Reserva, wir haben eine Gran Selezione, wir haben den reinsortigen Cabernet Franc Il Riccio. Sind die beiden kleinen, sage ich jetzt einmal, wichtig für dich geworden, oder ist es nur eine Randerscheinung?
Ja, langsam werden die wichtiger, immer wichtiger. Weil viele von unseren Kunden möchten eine Alternative bei diesem heißen Sommer haben. Das ist normal. Ich trinke auch gerne im Sommer ein Rosé, meistens
was Frisches.
Was Frisches. Weil die Weine, wenn die 14 Alkohol sind, wenn du 30 Grad hast.
Dann geht man danach schlafen.
Ja, das ist einfach, wirst ein bisschen betäubt durch diese Weine. Und viele Leute möchten einfach, jetzt kannst du nicht mehr so viel, hast du Probleme mit dem Auto zu fahren.
Ja.
Und die Frische ist auch ab und zu, ist auch schön ein bisschen.
Was Leichteres zu fahren.
Was Leichteres, richtig.
Würdest du sagen, wenn man jetzt Rosato 2023 kauft oder auch Bianco 2023, der sollte 2024 ausgetrunken sein? Oder gibt's auch, oder auch andere Jahrgänge, gibt's von dir einen Hin oder eine Empfehlung, lieber sofort trinken? Oder gibt's auch die Empfehlung, probier's mal später auch aus?
Beim Rosé kann ich dir sagen, ich habe manche Rosés wieder gekostet nach einem Jahr. Jetzt zum Beispiel trinken wir noch den Jahrgang 22 und der ist sehr schön. Die Weine entwickeln sich natürlich in der Flasche. Und das ist ein normales Prozess. Am Anfang, wie die jetzt sind, sind sie sehr fruchtig, sehr herb und haben viel
voller Leben. Voller Leben.
Nachher haben sie einen ganzen Sommer hinter sich, im Winter, und die Weine sind, du kannst auch mal einen schönen Teller Spaghetti oder ein Antipasto, ein Salame, il Pollo, das Huhn oder so etwas, auch mit deinen Eltern Rosato, ein bisschen natürlich gekühlt, und das ist auch etwas sehr Schönes.
Ich liebe es, Frischkäse leicht überbacken mit Honig und Kräutern und dazu einen Rosato. Das ist für mich einer der Gipfelstürme an Kulinarik. Das ist für mich, das liebe ich. Das ist eines der schönsten Dinge.
Da ist die Säure, die bremst ein bisschen die Süße vom Honig.
Ja, und der Frischkäse dazu. Jetzt habe ich schon kurz vorher erwähnt. Ich bin auf Gniana zugefahren und habe mir gedacht, was macht er jetzt wieder hier? Da ist ja schon wieder eine Baustelle. Was wird das? Was machst du jetzt wieder? Kannst dich von deinen Bauarbeitern nicht trennen.
Also ich sag immer, sonst würde ich mich langweilen.
Ach Gott, ich glaub dir kein Wort.
Das war die alte Traktorscheune, die auch sehr alt war. Da ist das Dach zusammen runtergekommen.
Also zusammengebrochen.
Zusammengebrochen, ja. Gerade auf den Traktoren vor mehreren Jahren. Und dann habe ich mich endlich dieses Jahr entschieden, das Dach und die ganze Mauern neu zu rekonstruieren mit den alten Steinen. Wir haben alle Steine zur Seite gestellt und wieder die neue Wände gemacht mit den alten Steinen. Ja, manche Steine auch so, sozusagen bei den Ecken, die richtigen Steine, die bei den Ecken früher von den alten
Bauern. Also markiert sozusagen, damit ihr die wiederherstellen könnt. Weißt du, von wann das ist, das alte Gebäude?
Das kann ich dir nicht sagen, aber bestimmt mehr als 100, 150 Jahren.
Mama mia. Ja. Okay.
Ich habe eine alten, das war früher eine Scheune für den Traktor bei mir, aber ganz früher wahrscheinlich waren die Tieren da.
Ah, ein Stall.
Und früher, wie heißt der Heilige? Sant'Antonio. Sant'Antonio war der Heilige, der die das Land, die Tiere gehütet hat.
Ach,
il protettore, sagen.
Der Beschützer.
Beschützer. Und ich habe in einer Wand so einen kleinen Santino.
Okay, Santino. Ein Spruch?
Nein, das ist so ein, das habe ich als kleiner Kind, kriegen wir das auch in der Kirche, so eine kleine, so wie eine Karte, mit drauf gezeichnet, der Heilige
Antonio. Also ein kleines Briefchen, ja.
Ein Briefchen, Santino, wir haben der kleine Heilige.
Ja.
Und das habe ich in einer Wand gefunden. Also das war schon 1840, deswegen das ist zwar etwas sehr alt und musste eine Renovierung haben. Und das wird dann ein schönes Apartment mit drei Schlafzimmer.
Das wird ein Apartment.
Ja.
Zum Mieten für Gäste, für deine Urlaubsgäste, die du ja hier auf Rignana auch empfängst, mit wunderschönen Zimmern und einem traumhaften Pool.
Das wird schön, weil wenn die Leute jetzt in Urlaub kommen, ich freue mich, wenn die Leute jetzt auch im Winter kommen, das wird dann schön mit Heizboden, alles schön, damit man sich...
Alljahrestauglich sozusagen.
Ja, man
ganzjährig.
Kann, und achten, wie ich werde achten diesmal an diesem Apartment, dass ich eine ganz schöne Küche baue. Weil die Leute mögen jetzt auch selber kochen, selber Sachen zu machen, nicht nur im Restaurant zu gehen.
Also du hast gesagt, es wird, wie viele Schlafzimmer?
Drei
Schlafzimmer. Das wird ja richtig eine schöne große Küche. Klingt ja wunderbar. Wann wirst du, glaubst du, fertig sein und vermieten können? Also glaubst du?
Bella
domanda. Bella domanda.
Schöne Frage.
Ja.
Ich denke nächstes Jahr.
Oh, nächstes Jahr schon.
Gut geht.
Okay, dann drücken wir sozusagen die Daumen, dass es gut geht, weil da sind wir natürlich neugierig. Und buchen kann man das Ganze so wie alter der anderen Zimmermöglichkeiten über deine Website.
Ja, auf Rignana.
Das werde ich natürlich auch in den Showlinks verlinken. Showlinks, ja, in den Shownotes verlinken. Entschuldigung, das war jetzt ein Versprecher. Wahrscheinlich, weil ich zu viel Wein getrunken habe. Das klingt ja spannend. Also du hast immer irgendwelche spannenden Projekte, mein lieber Cosimo. Ganz nebenbei magst du hervorragende Weine, wie meine Kunden immer, Gott sei Dank,
mitteilen.
Und ich sage jetzt ganz einfach, vielen lieben Dank für deine Zeit, die du uns geschenkt hast. Und ich wünsche dir vor allen Dingen alles Gute für die Zukunft, ein gut verlaufendes, normal wünschenswert verlaufendes Vegetationsjahr 2024, sodass wir uns dann auf die Weine mit dem Jahrgang 24 freuen dürfen. Ich sage alles Gute und vor allen Dingen vielen Dank.
Grazie. Herzlichen Dank, Nina, und arrivederci.
E ci vediamo.
E ci vediamo.
Das war mein Gespräch mit Cosimo vom Weingut Rignana. Ich hoffe, es waren auch für dich einige interessante Informationen dabei. Cosimo hat uns ja so einiges aus seinem Nähkästchen erzählt. Und ich kann dir nur empfehlen, wenn du eines Tages die Möglichkeit haben solltest, dann besuch doch mal die Fattoria di Rignana. Es ist eine wunderbare Erfahrung, die jeder Weinliebhaber oder jede Weinliebhaberin einmal machen sollte. Nicht nur wegen der Weine, sondern auch um die beeindruckende Landschaft und Umgebung und die herzliche Gastfreundschaft von Cosimo auf Rignana genießen zu können. Ich persönlich behaupte ja, Rignana ist ein Kraftplatz. In den Shownotes findest du den Link zu Rignana, wo du dir einen Eindruck über die Zimmer und Apartments machen und selbstverständlich auch buchen kannst. Und vielleicht hast du ja jetzt auch Lust bekommen, die beiden Weine, die Cosimo und ich während unseres Gespräches verkostet haben, also den Sangiovese Bianco und den Rosato, aber auch die Rotweine von Rignana zu probieren. Du findest einen Link in den Shownotes, wie gewohnt, wo du über meinen Online-Shop ninainchianti.com die Weine von Rignana einfach und unkompliziert online bestellen kannst. Ich würde mich sehr über eine Bestellung von dir freuen. Mein besonderer Dank gilt heute natürlich Cosimo. Er hat sich ausführlich für uns Zeit genommen und uns offen und transparent in seine Kellerarbeit und seine Philosophie Einblicke gegeben. Das ist nicht selbstverständlich, daher nochmals grazie. Danke auch an Christina von Phoenix Podcasts, denn dank ihr werden aus meinen Audioaufnahmen Podcast-Episoden, die du dann hören kannst. Und mein Danke geht natürlich, last but not least, auch an dich. Ja, genau dich. Denn du hast dir die Zeit genommen, um diese Episode zu hören, mir somit einen Teil deiner Lebenszeit geschenkt. In unserer hektischen Zeit ist das manchmal nicht ganz einfach und somit nicht selbstverständlich. Danke dafür. Wenn dir diese Folge meines Podcasts gefallen hat, dann lass mich das doch durch eine gute Bewertung oder auch mit einem netten Kommentar wissen. Und wenn du keine weitere Folge vermissen möchtest von Auf ein Glas Wein mit Nina in Chianti, dann abonniere den Podcast am besten gleich dort, wo du deine Podcasts am liebsten hörst. Ich hoffe, ich konnte dich mitnehmen in meine Chianti Classico Welt, denn das ist meine Passion, mein Auftrag. So fühle ich es zumindest. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich. Ich freue mich auf dich. Ciao, a presto.
Chianti Wein, da war doch keine Nein. Drum schenk ihm